Ja, also bei der Stasi war es natürlich höchst unangenehm hier. Das war noch im alten Stasi-Knast, der da stand, wo jetzt das schöne Mariott-Hotel steht. Mhm. Da war das alte großherzogliche Gefängnis von Rostock, Sie kennen das ja auch noch, nicht wahr? Und da war man also in der Regel in Einzelhaft gehalten. Und natürlich, wir wurden also bis auf einen, unseren Mediziner, den hat man mal die Treppe runtergeworfen, der hatte dann so einen Anbruch im Schädel und musste dann ins Lazarett zwischendurch. Aber sonst hat man uns körperlich nicht misshandelt bei der Stasi. Andere ja, das habe ich selbst erlebt. Das Essen war ganz fürchterlich. Man war also schlank, wirklich wie eine Tanne, als man da nach Lambüzow kam, nach einem halben Jahr. Und der Tag verlief so, dass um 5 Uhr Wecken war, mit dem Riegel gekracht, nicht wahr? Licht brannte die ganze Nacht. Man durfte die Hände nicht unter der Decke lassen, sondern die Hände mussten da bleiben. Man durfte nur auf dem Rücken liegen, das Gesicht musste zu sehen sein. Und da sind dann die Wachleute draußen immer vorbei, im Spion geguckt, ob das auch der Fall ist. Und wenn das nicht der Fall war, knallten die mit dem Riegel, das ist ein furchtbares Gedonner. Dann war man natürlich wach. Hinlegen durfte man sich um 10 Uhr. Das Licht brannte weiter. Da gewöhnte man sich schwer dran, muss ich sagen. Dann gab es 2 Schnitten, Brot und wir sagten immer Affenfett. Nicht mal irgend so einen Brotaufstrich und eine Schale Kaffee. Und dann gab es Mittag einen grausamen Fraß, den manche überhaupt nicht runterkriegten. Nicht wahr? Und abends gab es wieder 2 Schnitten und dann irgend so eine sogenannte Lebenswurst, sagten wir. Das war so eine Blutwurst, nicht? Ja, Vernehmungen gingen dann stundenlang, wurde man geholt. Der Gang war hermetisch geschlossen, ein direkter Vorgang in das jetzige Einkaufszentrum da, Rostocker Hof. Da saß die Stasi ursprünglich. Da war ein gemauerter Gang aus dem Knast direkt hinein. Es brannten 2 rote Leuchten, das heißt, es ist ein Häftling unterwegs, man durfte sich nie begegnen, wurde dann dahin geführt zur Vernehmung und dann auch so wieder zurückgeführt. Man durfte nur auf dem Schemel sitzen, nicht auf dem Bett, mehr als den Schemel und den Kübel in der Ecke gab es nicht. Morgens wurde dann eine Schüssel Wasser reingereicht, da konnte man sich so ein bisschen abwaschen, nicht wahr? Und dann saß man eben da. Man durfte sich auch nicht gegen die Wand lehnen, aus folgendem Grunde. Man bekam nämlich mit, dass sich die Häftlinge untereinander verständigten. Das war ja auch in der Nazi-Zeit üblich, das haben die Kommunisten ja auch gemacht. Die haben das über die Heizungsrohre gemacht. Das ging bei uns nicht, das wäre ja viel zu laut gewesen. Das hätten die gleich mitbekommen. Man kannte das ja nicht. Plötzlich klopft es an der Wand ganz leise. 2 Zeichen, 3 Zeichen, 4 Zeichen, 5-mal geklopft. Nicht? Und dann bekam man langsam mit, aha, das ist ein Morse-Alphabet, aber da man ja Striche und Punkte nicht morsen kann, so hieß A 1, B 2, C 3, B 4 und so ging das weiter. Und so klopfte man sich durch, indem man sich einen Knopf von der Kleidung abdrehte und dann so an der Wand stand und dann klopfte. Und dann bekam man tatsächlich mit, wer nebenan saß, nicht? Warum. Und man musste nur immer aufpassen, die hatten Püschen an, dass man sie nicht hörte, die Wachleute, die da durch die Spione guckten. Und wenn man erwischt wurde beim Klopfen, na, dann gab es eben einen Tag kein Essen, nicht wahr? Oder irgendeine sonstige Schikane. So lief das bei der Stasi. Es gab andere Fälle, ich war mal mit einem zusammengesperrt, einem Werftarbeiter, der drehte durch bei der Vernehmung. Da musste man natürlich aufpassen, dass man auf keinen Fall irgendwie durchdreht und rabiat wird, denn dann gab es natürlich gleich die entsprechende Abreibung und Beruhigung, wie es hieß, nicht wahr? Dem hatte man dann Handschellen angelegt, und zwar so eng, dass ihm wirklich die Hände fast abstarben. Und der kam dann in die Zelle bei mir, völlig geknickt, ich kannte ihn ja nicht, war etwas verwundert. Man musste natürlich auch vorsichtig sein, man wusste natürlich nicht, ist das auch ein Zellenspitzel, die es ja dann an Gros in Bützow gab. Und ich habe ihn dann gleich massiert, nicht wahr, und geknetet und bewegt. Der hatte also wieder 6 Stunden ganz eng Handschellen an, hinten geschlossen. Nicht solche eleganten wie heute, nicht bei den Verbrechern, im Vergleich. Nicht. Und hatte also Mühe, da wieder seine Hände gebrauchen zu können, nicht wahr? Es gab auch andere Fälle, die dann richtig schwer misshandelt wurden, aber uns, muss ich sagen, ist das nicht passiert. Vielleicht war man da etwas vorsichtiger, weil eben der Westen gleich einen Riesenaufstand gemacht hat. Es war ja so, dass gerade zu dem Zeitpunkt unserer Verhaftung oder einen Monat später eine zentrale biologische Veranstaltung in Westdeutschland stattfand. Und da kam eben zur Sprache, dass so und so viele Biologen in Rostock verhaftet wurden und wahrscheinlich in die Sowjetunion verschleppt werden. Nicht wahr? Da gab es einen Riesenaufstand, eine Intervention hat natürlich nichts gebracht. Und ich nehme an, dass die Stasi aufgrund dessen etwas vorsichtiger mit uns umgegangen ist. In Bützow war es dann insofern etwas besser, als man nicht diesen ständigen unangenehmen Dingen ausgesetzt war, wobei ich sagen muss, wir lagen zeitweise zu 6 in einer heutigen Einmannzelle. Da waren also 2 Bettgestelle, Doppelstock, links und rechts, und die beiden, die als letzte reinkamen, die bekamen nur auf dem Fußboden einen Strohsack und konnten da liegen, und der wurde am Tag dann darunter geschoben. Also 6 Mann in einer Einzelzelle ist ein Genuss, kann ich Ihnen sagen, denn es gab ja auch keine Toiletten, sondern nur die berühmten Kübel, wo dann einmal am Tag morgens das Honigschleudern stattfand. Das heißt, der Kübel entleert wurde. Und da konnten sich dann 6 Mann in seiner Waschschüssel ein bisschen waschen. Und man hatte ja kaum Platz, auf dem Bett zu hocken, den Tag über. Das änderte sich dann im Laufe der Zeit, wenn man sozusagen aufstieg als länger Dienender da im Knast. Dann kam man in eine andere Zelle, wo dann nur 4 Mann waren, und dann kam man auch eventuell zur Arbeit. Ich war dann in einem sogenannten Zeichenbüro tätig. Wir haben dann für Schwerin, für das Katasteramt, die Katasterpläne gemacht. Nicht wahr? Das war an sich eine sehr angenehme Arbeit, und leider ging das auch nicht sehr lange. Denn wir hatten da einen ganz üblen Denunzianten, der uns dann anschwärzte. Da flogen wir dann alle im Keller. Und ich durfte dann 4,5 Monate in der Tigerzelle verbringen. Das ist eine sehr schöne Zelle, eine Kellerzelle. Kein Außeneingang, sondern nur ein Seiteneingang aus einem Mittelgang. Links und rechts eine Zelle. In der Mitte stand ein Löwenkäfig aus solchen Eisenstangen, 1x2 Meter groß, da lag ein Strohsack und ein Kübel. Da habe ich dann 4,5 Monate verbracht. Ich war das Einzige, den man sah, war der, der morgens den Kübel holte und mittags das Essen brachte. Also das war der Trick, den man dann anwendete. Das war sicher auch auf Anordnung der Stasi, dass man Intellektuelle auf die Weise brechen kann. Und wir waren mit sehr vielen Zeugen Jehovas zusammen eingesperrt, die wurden damals alle kassiert, und einer dieser Zeugen saß auf der gegenüberliegenden Zelle, und der sang den ganzen Tag laut, fürchterlich, das war also noch schlimmer als die Stille, nicht wahr? Seine Lieder, der war auch schon leicht Matscheibe, nicht wahr? War auch nicht zu vermuten. Und ja, sonst war es in Bützow, möchte ich sagen, insofern anders, als man eben Ausgang hatte, den Hofgang, nicht im Kreis da hintereinander laufen durfte, können Sie im Fernsehen sehen. Nicht? Wir hatten dann alle erst mal so Holzpantinen, Das klapperte immer ganz schön. Und später bei der Arbeit bekam man dann so alte Turnschuhe und lief dann damit rum. Man konnte alle 14 Tage duschen. Man musste zum Friseur. Am Anfang wurde noch Bombe geschnitten. Ist ja heute ganz aktuell, nicht wahr? Die Rechten haben ja alle ihre Bombe. Wir hatten sie dann auch. Das war wieder für den Haarwuchs sicher ganz gut. Aber einige haben also deswegen furchtbar geweint. Ich kann mich noch an zwei Berliner erinnern, die hatten so eine richtige Matte, nicht wahr, drauf. Und da leckten sich ja die Aufseher schon die Lippen, nicht wahr? Den werden wir aber das Ding runterscheren. Nee, kommen Sie gleich mal mit. Und dann wurde der auf den Stuhl gesetzt. Und das waren natürlich auch Knastologen, die da waren, meist Friseure auch. Richtige Friseure, die schnitten ihnen dann die Haare ab. Die waren tagelang also untröstlich, nicht furchtbar. Ja, die Verpflegung war etwas besser als bei der Stasi, aber auch wechselnd, denn man darf ja nicht vergessen, in den 50er Jahren gab es ja auch noch Lebensmittelkarten, nicht wahr? Und dass der Knast nicht verwöhnt wurde, na, das ist ja klar, nicht? Und dass die Köche natürlich auch Ganoven waren, auch das war klar. Denn da kamen ja keine politischen Häftlinge rein, sondern grundsätzlich nur für solche Eliteaufgaben nur Kriminelle. Nicht wahr? Aber es gelang uns doch, dass ja, weil ja eben sehr viele politische Häftlinge oder sogenannte Wirtschaftsverbrecher, also so kleine Handwerker, die einen eigenen Betrieb hatten und so weiter, ich weiß, einer hat sich bei uns in der Zelle auch noch aufgehängt, nicht? Weil der ist so ein alter Meister, der. Also als Zuchthäusler, das hat er einfach nicht überlebt. Nicht? Dass man da doch so seine Verbindungen hatte und auch das organisieren konnte, dass in bestimmte Stellen oder dass man eben bestechen hat. Und man konnte ja auch, wenn man arbeitete, bekam man einen Einkauf genehmigt, nicht wahr? Da konnte man also dann ja, so ein bisschen Wurst kaufen oder irgendwie Brotbelag oder so etwas. Das kam aber erst dann ab 56 nach dem Krach in Ungarn. Ne? Da wurde das dann plötzlich etwas angenehmer. Da wurden die Aufseher auch etwas vorsichtiger. Ne? Einer ging sogar selber in den Knast, der von seinem eigenen Kollegen denunziert wurde, weil er naja, zu kulant mit den Häftlingen umging. So konnte man also mit dieser Ware etwas tauschen und sozusagen die Kriminellen bestechen etc. Ich lag also auch wechselnd mit Mördern, Räubern, Zuhältern, Kinderschändern vor allen Dingen, die gab es en gros, und damals auch Schwulen. Auch die Schwulen wurden ja eingesperrt, wenn sie sich an etwas Jüngeren vergriffen, nicht wahr? Das Lustigste war, das kann ich erzählen, ein Schauspieler, der vom Westen gekommen war, dreimal gesessen hat, wegen Verführung Minderjähriger, so ein Ostpreuße, so groß, so breit, Bevernick hieß er, Bevernick, war Schauspieler in Ludwigslust am Theater, er kam dann als Patriot, nannten wir die, die dann rübergekommen waren, 53, da kam ja so ein Schub westdeutscher Krimineller hierher, die dann ja Patrioten waren, die landeten alle bei uns, alle. Meistens Sittlichkeitsverbrecher, würde man heute sagen. Und Bevernick sagte immer, der kam dann irgendwie, hat er das geschafft, weil er ja Krimineller war, dass er beim Friseur einseifen durfte. Nicht wahr? Das war ja für ihn ein Genuss. Nicht? So junge Leute einseifen. Sag ich, na, wie geht's dir heute nicht? Aber war ein sehr netter Mensch. Ah ja, sagt er, weißt du, einmal werden sie mich noch schnappen. da hast du ja alle Hand vor. Ja. Und er erzählte dann, dass er also in Ludwigslust so mit den Gymnasiasten da die unterhielt, nicht wahr? Er hat ja Geld und da mit denen sich vergnügte. Nee. Also eine böse Zunge sagt mir, er hätte das ganze Gymnasium gebumst. Das war deutlich zu sagen. Jedenfalls, solche Typen waren also en gros da. Und deshalb bin ich ja so erbittert über unsere Justiz. Man kümmert sich nur um diese Verbrecher, die ganz klar alle rückfällig werden. Alle. Durch die Bank. auch wenn man das bestreiten will. Wenn sie 5, 6 Jahre durchhalten, gut, aber dann werden sie wieder rückfällig. Und diese Typen, die hat man dort kennengelernt, die aus Langeweile, aus Stolz, aus Angeberei, alle diese Dinge erzählt haben. Nicht? Insofern habe ich auch einiges gelernt, was man normalerweise nicht erfährt. Nicht? Von Mördern, von Räubern, von Zuhältern. Nicht? Und wenn man sie etwas ernst nimmt und nicht auf den Arm nimmt oder so, oder sie das Gefühl haben, dass sie das einem erzählen können, dann erzählen sie das auch. Nicht? Und machen sich also besonders lustig über die Psychiater. Nicht? Also die wären natürlich völlig verkokst, nicht wahr? Also ich sage immer, die größten Schwachköpfe sind die Gutachter, die solche psychologischen Gutachten stellen. Denn man kann in die Leute nicht hineinsehen und man kann sie erst kennenlernen, wenn man wirklich ganz eng mit ihnen zusammenlebt. Und dann merkt man auch, was sie für Defizite haben, wo sie also wirklich krankhaft veranlagt sind, wo man vielleicht etwas ändern könnte, aber im Prinzip können sie an den Leuten nichts ändern, wissen Sie. Also das ist mir völlig klar. Und ich plädiere immer dafür, immer die Höchststrafe für solche Leute, nicht diese Bewährungen abwinken und Urlaub in der Karibik zur Besserung oder in Finnland, das ist alles Quatsch. Sondern die sind wirklich Berufsverbrecher, wie wir sie nannten, die WVer. Ne?
Können wir noch drei, wir sind über der Zeit, ich habe jetzt noch Daniel Münzner, ich habe Lars Tirschwitz und ich habe jetzt Hilde